Geduldige Patienten und ungeduldige Profite. Die übliche Verteidigung der Pharmakonzerne bestand früher immer darin, derart hohe Preise seien durch die immensen Kosten für Forschung und Entwicklung neuer Medikamente bedingt. Außerdem sollten sie die Unternehmen sowohl für die Risiken der Forschung als auch die klinischen Versuche kompensieren. Die öffentliche Meinung ist jedoch zunehmend skeptisch. Und das aus gutem Grund. Die Forschung hat das Argument widerlegt. Zunächst einmal sind die Kosten für die Grundlagenforschung von Pharmakonzernen herzlich gering im Vergleich zu ihren Profiten. Selbst ihre Marketingkosten bleiben weit dahinter zurück. Oft sind sie noch nicht einmal so hoch wie die Summen, die sie für Rückkäufe aufwenden, die kurzfristig die Kurse ihrer Aktien, Optionen und die Vergütungen des Managements hochtreiben sollen. Zweitens kommt die Forschung, die zu den eigentlichen pharmazeutischen Innovationen im weiteren Sinne als neue molekulare Gebilde definiert, führt, überwiegend aus öffentlich finanzierten Labors. Die pharmazeutische Industrie hat ihre Forschung und Entwicklung zunehmend auf die weit weniger riskante Entwicklungsphase und auf Me-Too-Medikamente, leichte Abwandlungen bestehender Medikamente, beschränkt. So finanzierten die National Institutes of Health und die US Veterans Administrations die Forschung, die zum wesentlichen Bestandteil sowohl von Sovaldi als auch Harvoni führte, von der Grundlagenforschung bis hin zu klinischen Versuchen der späteren Phasen. Private Investoren haben im Lauf eines Jahrzehnts kaum mehr, vielleicht aber erheblich weniger, als 300 Millionen Dollar in die Entwicklung von Sovaldi und Harvoni investiert. Wenn man bedenkt, dass der Verkauf der beiden Medikamente zusammen im ersten Halbjahr 2015 um die 9,4 Milliarden Dollar einbrachte und 45 Milliarden Dollar in den ersten 3 Jahren seit dem Start 2014, ist klar zu ersehen, dass der Preis keinerlei Bezug zu den Kosten für Forschung und Entwicklung hat. Es überrascht also nicht weiter, dass sich die Pharmakonzerne zu ihrer Verteidigung etwas anderes einfallen ließen. So argumentieren sie heute damit, diese Preise stünden im Verhältnis zum Eigenwert ihrer Medikamente. Die Preisdiskussion geht am Thema vorbei, sagte Greg Alton, Executive Vice President von Gilead, auf die Vorwürfe bezüglich des Preises von Sovaldi. Der Wert sollte das Thema sein. John Lamatina, ehedem Vice President von Pfizer und ein führender Kopf der Pharmaindustrie, sagte es noch unverblümter. In einem Artikel für Forbes schrieb er 2014 Folgendes unter dem Titel »Politiker sollten nicht den Preis von Medikamenten infrage stellen, sondern ihren Wert«. Zitat: »Sollte im Denken von Patienten, Ärzten und Zahlern die Preisgestaltung von Medikamenten wenig mit den Ausgaben für Forschung und Entwicklung zu tun haben, noch damit die Investitionen in Forschung und Entwicklung wieder hereinzuholen? Die Preisgestaltung sollte sich allein nach dem Wert richten, den das Medikament für das Gesundheitswesen hat. 1. Es rettet Leben. 2. Es lindert Schmerz oder Leiden und verbessert die Lebensqualität der Patienten. 3. Es reduziert die Kosten im Gesundheitswesen ganz allgemein. Interessanterweise wies Lamatina ausdrücklich darauf hin, dass eine solche wertorientierte Preisgestaltung Preise rechtfertigen soll, die in keinem Verhältnis zu Produktionskosten und Ausgaben für Forschung und Entwicklung stehen. Mit Bezug auf das teuerste Medikament der Welt, Soliris, für eine seltene Form von Anämie und ein nicht weniger seltenes Nierenleiden, bemerkte Lamatina, der Preis, Alexion verlangt $440.000 pro Patient und Jahr, stehe nicht wirklich in Relation zu den Kosten für Forschung und Entwicklung, die nötig waren, um das Medikament auf den Markt zu bringen. Trotzdem, so fuhr er fort, seien private Versicherer und Gesundheitsbehörden in Europa gern bereit, für dieses Medikament zu zahlen. Warum? Weil die Kosten für die Pflege von Patienten mit diesen Leiden jedes Jahr in die Millionen gehen können. Soliris spart dem Gesundheitswesen trotz der hohen Kosten unter dem Strich Geld, weil sein Einsatz zu einer drastischen Senkung anderer Kosten im Gesundheitswesen führt, die diese Patienten verursachen. Man rechtfertigt den hohen Preis für Spezialarzneimittel also mit ihrem Nutzen für den Patienten und die Gesellschaft im Allgemeinen. In der Praxis bedeutet dies, dass sich die Kosten für ein Medikament danach richten, was die Krankheit die Gesellschaft kosten würde, würde man sie nicht oder nur mit dem zweitbesten Medikament behandeln. So lesen wir auf einem Faktenblatt, das der Branchenverband der Pharmaindustrie PHRMA zur Rechtfertigung seiner Preisgestaltung zusammengestellt hat, unter anderem: Jeder weitere für die Medikation adhärenter Patienten mit kongestiver Herzinsuffizienz, hohem Blutdruck, Diabetes und hohem Cholesterinspiegel ausgegebene Dollar sorgt für Einsparungen von zwischen 3 und 10 Dollar an Besuchen in der Notaufnahme und Krankenhausaufenthalten. Ein Rückgang der Krebstoten um 10% entspricht einem volkswirtschaftlichen Wert von etwa 4,4 Billionen Dollar für gegenwärtige und künftige Generationen. Forschung und Medikamente aus dem biopharmazeutischen Sektor sind die einzige Überlebenschance für Patienten und ihre Familien. Ob diese Behauptungen tatsächlich zutreffen, sei dahingestellt. Das Bemerkenswerte daran ist, dass man sie zur Erklärung oder Rechtfertigung hoher Preise für Medikamente heranzieht. Kritiker wandten ein, es gebe keine erkennbare Verbindung zwischen dem Preis von Spezialarzneimitteln und ihrem medizinischen Nutzen. Und sie können durchaus Belege dafür anführen. So haben Fallstudien keinerlei Korrelation zwischen dem Preis von Krebsmedikamenten und ihrem Nutzen gezeigt. Wie eine Studie von 2015 auf der Basis von 58 zwischen 1995 und 2013 in den USA zugelassenen Krebsmedikamenten zeigt, vermag die Erhöhung der Überlebenschancen für Patienten keineswegs ihre steigenden Kosten zu erklären. Dr. Peter Back, ein renommierter Onkologe, stellte einen interaktiven Rechner online, mit dem jeder selbst den korrekten Preis für ein Krebsmedikament auf der Basis gewisser Wertfaktoren nachrechnen kann, etwa die Erhöhung der Lebenserwartung, Nebenwirkungen und so weiter. Der Rechner zeigt, dass der wertorientierte Preis der meisten Medikamente unter dem ihres Marktpreises liegt. Leider bringen die Kritiker an der Pharmaindustrie ihre Argumente auf dem von der Branche selbst gewählten Schlachtfeld vor. Anders ausgedrückt, sie akzeptieren implizit die Prämisse, dass der Preis etwas mit irgendeinem dem Medikament innewohnenden Wert zu tun haben sollte, der an dem finanziellen Wert zu messen sei, den sein Nutzen bzw. die Einsparung für Patienten und Gesellschaft hat. Das ist gar nicht so merkwürdig, wie es sich vielleicht anhört. Das Konzept einer wertorientierten Preisgestaltung war ursprünglich von Wissenschaftlern und Politikern als Maßnahme gegen steigende Arzneimittelpreise entwickelt worden, um einer vernünftigeren Verteilung der nationalen Gesundheitsbudgets willen. In Großbritannien zum Beispiel berechnet das National Institute of Health and Care Excellence, kurz NICE, den Nutzwert von Medikamenten nach qualitätsgleichen Lebensjahren, QALY, die sie einer bestimmten Patientenklasse bescheren. Ein QALY entspricht einem zusätzlichen Lebensjahr bei voller Gesundheit. Ein Jahr mit beeinträchtigter Gesundheit ergibt einen Wert kleiner als 1. Die Kostenwirksamkeit ergibt sich aus den Kosten eines Medikaments bzw. einer Behandlung pro QALY, Kostenpunkt. Als Daumenregel kann gelten, dass ein Pharmaprodukt als kosteneffektiv gilt, wenn der Preis unter 20.000 bis 30.000 Pfund per beschertem QALY liegt. Eine preisorientierte Schätzung dieser Art hat eine enorme Wirkung. So berät etwa NICE den britischen National Health Service, NHS, bei der Wahl der Medikamente. Eine Kostenwirksamkeitsanalyse wie die von NICE ist durchaus nützlich bei der Verteilung begrenzter staatlicher Gesundheitsbudgets. In den USA, wo es keine Kostenwirksamkeitsanalyse gibt und wo den Krankenkassen das Verhandeln mit den Pharmaherstellern gesetzlich verboten ist, sind die Preise für Medikamente bedeutend höher als in Großbritannien und steigen außerdem schneller an. Bei Anlegen eines Indexmaßes wie des QALY zeigt sich, dass die Preise für Spezialmedikamente in den USA in keinem Verhältnis zu ihrem medizinischen Nutzen stehen. Eine bloße Analyse der Nachfrageelastizität, das heißt der Reaktion des Verbrauchers auf Preisveränderungen je nach Warenklasse, reicht völlig aus, um die exorbitanten Preise von Spezialmedikamenten zu erklären, was die vagen Ausführungen der Pharmabranche hinsichtlich des Werts umso fadenscheiniger macht. Spezialarzneien wie Sovaldi und Harvoni sind durch Patente geschützt, was sie zu Monopolprodukten macht. Es gibt also keinen Wettbewerb, der ihnen bei der Preisgestaltung Zwänge auferlegen würde. Normalerweise würde man erwarten, dass die Nachfrageelastizität einen solchen Zwang konstituiert. Je höher der Preis, desto geringer die Nachfrage für das Monopolprodukt. Aber selbstverständlich ist die Elastizität der Nachfrage für Spezialarzneimittel gering. Schließlich stehen hier Leben auf dem Spiel. Die Menschen brauchen diese Medikamente, um wenigstens eine Chance auf Überleben zu haben. Und die Kassen, öffentliche wie private, stehen in der Pflicht, dafür zu bezahlen. Die logische Folge der Kombination von Monopol und starrer Nachfrage sind astronomische Preise. Und genau die finden wir bei den Spezialarzneien. Nichts anderes vermag die absurden Gewinnspannen zu erklären. Über den normalen Profit hinaus streicht man hier immense Monopolrenten ein. Eine wertorientierte Einschätzung von der Art, wie NICE sie vornimmt, kann hier durchaus hilfreich sein, da sie die Nachfrage nach monopolistischen Medikamenten reduziert und die Hersteller daran hindert, einen Fantasiepreis ihrer Wahl dafür zu verlangen. Die Kehrseite freilich ist, dass die erhöhte Elastizität der Nachfrage nach Medikamenten ihren Preis hat. Der darin besteht, dass einige Patienten die benötigten Medikamente nicht bekommen, weil Pharmaunternehmen die Preise nicht derart reduzieren, um jeden behandeln zu können, der das Medikament braucht. Denn dann würden die Gewinnspannen nicht mehr ihren Erwartungen entsprechen. Wir sehen das bereits heute in Großbritannien, wo NICE einige Krebsmedikamente für den Einsatz im Rahmen des NHS ihrer Preise wegen verworfen hat. Wir sehen es auch in den USA, wo einige private und öffentliche Kassen ihren Versicherten Harvoni erst in einem fortgeschrittenen Stadium ihrer Krankheit zugestehen. Worauf freilich niemand hinweist, ist, dass das Prinzip, dass eine Spezialarznei den Kosten ihrer Ersparnisse für die Gesellschaft entsprechen sollte, von Grund auf falsch ist. Wollten wir ein derartiges Prinzip ernst nehmen, müssten völlig alltägliche Therapien oder Impfstoffe ein Vermögen kosten. Und wo wir schon dabei sind, was müsste Wasser kosten angesichts seines Werts für die Gesellschaft oder die Menschheit an sich? Der Schwindel um die Preisgestaltung bei Medikamenten hat zu einem ständigen Kampf geführt zwischen öffentlich finanzierten Gesundheitssystemen, wo es sie gibt, privaten und öffentlichen Kassen und den großen Pharmakonzernen. Nur durch Bloßstellung der Wertvorstellungen hinter diesen Medikamenten lässt sich hier eine dauerhafte Lösung finden, die zum Zugang zu wirklich erschwinglichen Medikamenten führt.